Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Ja, am Sonntagabend bis circa 19.50 Uhr sah das alles noch ganz gut aus und dann kam der späte Tiefschlag durch Florian Niederlechner 2-2 gegen den SC Freiburg. Hallo Philipp.
Hallo Christian.
Wir müssen natürlich darüber sprechen und über viele, viele andere Dinge, die passiert sind in der Woche und sind auch heute wieder nicht allein, haben einen sehr interessanten Gast bei uns, Dennis Berger. Grüß dich, Dennis.
Hi, servus.
Ja, ist auch ein Gesicht und ein Spieler, der den VfB auch gut kennt. Ne? Du hast Anfang der 2000er eine Zeit lang bei den VfB Amateuren damals noch gespielt.
Was heißt eine Zeit lang? Über 100 Spiele, wenn ich es richtig weiß, oder?
Ja, also.
Und 20 Tore, wenn ich richtig bin.
Bestimmt, so, wenn nicht mehr.
Wie war das so? Du kamst damals als Jugendlicher aus Wien, von der Austria zum VfB. Da beherrscht ja eigentlich so ein reger Austausch, muss man sagen. So viele Österreicher, wie schon beim VfB in der Jugend waren. Du warst einer davon. Wie war das so damals als Kind oder Teenager, Heranwachsender, diesen Schritt überhaupt erst zu machen?
Ja, der Anfang war schon extrem schwer. Also ich kam ja mit 14 und ja, da bist du noch ein kleines Kind. Also ich sag mal, das erste Jahr war schon eine richtige Probe für mich. Von der Familie weg, dann ein anderes Land. Ich meine, Sprache war ja okay, das hat ja gepasst.
Ja, so halb, ne? Ja, aber man hört sich super an, muss ich sagen.
Ja, jetzt, ja. Nee, war schon sehr extrem, die Umstellung. Aber ich wurde überragend aufgenommen, dadurch, dass ich dann im Jugendheim gewohnt habe. Da waren wir 5-6 Spieler. Eine Familie, die Chelsea-Fans, haben uns betreut. Die waren Tag und Nacht hier.
Ja.
Also es war schon angenehm.
Also das war noch nicht das Internat, wie es heute existiert, sondern du warst bei einer Gastfamilie quasi mit mehreren. Okay. Wer war da noch so dabei?
Ich frage noch. Die Anfangszeit sogar, Timo Hildebrand hat noch da gewohnt, wo ich war. Und später, ja, ich weiß nicht, ob da jetzt bekannte Gerrit Müller, der ist noch bekannt.
Später auch mal bei Kickers nochmal gewesen.
Ja. Genau, die aber, in Dresden.
Dennis, weil dir aber auch bekannt ist, das ist Markus Weinzierl, der jetzige VfB-Trainer. Du hast nämlich auch unter ihm bei Jahn Regensburg gespielt.
Genau.
Und deswegen werden wir auch darüber nachher noch im Verlauf unserer Sendung sprechen. Da kannst du uns bestimmt auch noch ein paar interessante Einblicke geben. Wir müssen natürlich nicht nur über dieses Spiel gegen den SC Freiburg sprechen, natürlich auch über die ganze Geschichte rund um Guido Buchwald, die sich da am Montag beim VfB Stuttgart abgespielt hat. Ja, und dann wollen wir noch so ein paar taktische Fragen versuchen zu klären, nämlich gerade die Position 6. Denke ich auch, jeder, der das Spiel gegen Freiburg gesehen hat, wird gemerkt haben, das ist so das große Defizit, das der VfB gerade hat. Und dann natürlich voraus. Das nächste Spiel, es geht ja immer weiter, es bleibt ja nichts anderes übrig.
Richtig, aber wenn wir den Dennis schon mal hier haben, dann würde ich gerne auch noch ein paar Sachen wissen. Heutzutage ist es ja so, die Kids, die im Profifußball ankommen, die werden immer jünger. Ja, 17-Jährige, 18-Jährige mischen da teilweise schon als Stammspieler in der Bundesliga mit. Du hast diesen Weg durchschritten, bei dir hat es aber dann nicht ganz gereicht, um wirklich in der ersten Liga anzukommen. Wenn du so zurückblickst, was hat gefehlt oder ja, wie lief das damals einfach? War das schwerer auch damals, diesen Schritt zu machen? Weil heutzutage ist es, also mir kommt das Gefühl so vor, wer aus dem NLZ kommt und in der A-Jugend spielt, der hat eigentlich schon die Hälfte in der Tasche sozusagen.
Ja, ist auch so, gerade aktuell ist recht einfach oder kriegen recht viele einen Profivertrag, obwohl die gar nicht so weit sind. Früher war es schon extrem schwieriger. Und wer da einen Profivertrag bekommen hat, das war schon eine gute Auszeichnung und gute Leistung. Dann den Sprung zu schaffen, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Bei mir zum Beispiel war es so, ich war dran im Trainingslager, immer dabei, beim Mager zum Beispiel. Und die sind in dem Jahr in die Champions League gekommen. Er hat mit mir geplant, hat mir gesagt, ja, du bist dabei im Kader. Und dann hat er halt eingekauft wie wild. Den geholt. Und dann irgendwie bin ich in Vergessenheit geraten bei ihm. Ja, das geht dann schnell. Als junger Spieler, da hast du dann keine Ansprüche. Der schiebt dich in die zweite Mannschaft zurück. Dann habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Wo er mich runtergeschickt hat, bin ich in ein Loch gefallen. Das, ja, da habe ich mich dann nicht angestrengt, ein bisschen hängen lassen. Das war im Nachhinein ein Fehler. Ja, das war so.
Trotzdem bist du ja, also zweite Liga bist du gewesen, dritte Liga, einige Stationen.
Über Umwege,
Umwege.
Aber nach dem VfB, ich war ja dann bei den Amateuren, bin ich dann raus und dann waren ein paar komische Schritte von mir oder, ja, es war dann schwierig. Du warst 9 Jahre beim VfB und dann stehst du da ohne Vertrag und okay, was jetzt?
Ja.
Und wenn du da nicht die Unterstützung hast von ein paar Leuten, ist dann nicht so einfach.
Hast du irgendwann den Punkt dann selbst für dich so gehabt, wo du weißt, okay, das geht halt, ich schaff's nicht mehr, ja? Also hast du irgendwann so ein persönlich diesen Turnaround erreicht und gesagt, gut, ich muss halt gucken, dass ich jetzt noch eine zweite, dritte Liga, was ich irgendwie machen kann, aber so ganz wird's nicht mehr reichen?
An das denkt man jetzt nicht so. Im Endeffekt habe ich ja jetzt keine Bundesligaspiele gemacht. Ich war zwar dabei, aber jetzt nicht wirklich die Einsätze. Und ja, dann findest du dich schon ab, sagst, okay, du kannst dritte Liga, zweite Liga. Ich war überzeugt von meinem Potenzial, von meinem Können. Also das war nicht das Problem. Musst halt wieder runterschrauben alles und wieder von neu anfangen. Das habe ich dann auch gemacht und war okay.
Wie ist es denn so rückblickend, weil es ja, wie du gerade beschrieben hast, viele Höhen, Tiefen gab. Viele sagen dann so im Nachhinein, du merkst dann eigentlich erst in den Zeiten, wenn es dir nicht so gut geht, wer eigentlich wirklich so bei dir ist und dich unterstützt. Und viele sprechen von falschen Freunden und so weiter. Hast du das auch erlebt, dass es da dann irgendwie Leute gibt, die dann quasi immer so ein bisschen an deiner Seite waren und sich plötzlich ein bisschen rar gemacht haben und sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt?
Nein, ich habe immer schnell sortiert. Also meine Freunde sind immer noch die gleichen. Da kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Was negativ ist, sind zum Beispiel Berater. Mhm. Also es ist extrem und jetzt noch extremer, weil die jetzt schon eingreifen bei 14-Jährigen, 15-Jährigen, wo du es, ich glaube, eigentlich nicht brauchst. Wichtig ist ein stabiles Umfeld, dass deine Eltern da sind, das ist viel wichtiger. Und dann natürlich, wenn es nach oben geht, brauchst du schon wem Seriösen? Jetzt ist immer die Frage, wer ist seriös, wen kannst du vertrauen? Und ich habe bin ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, was das betrifft, ja. Also da wünsche ich mir schon, dass da, ich weiß nicht, wie man das ändern kann, oder es ist nicht so einfach, auf jeden Fall. Für die jungen Spieler so und so.
Ja, klar. Da kommt jemand, macht dir Hoffnungen, setzt dir Flausen in den Kopf und dann...
Ja, und wenn es zum Beispiel mal nicht gut läuft, dann auf einmal erreichst du ihn nicht oder sagt, ja, ist gerade schwierig, immer das Gleiche.
Ja.
Kein Geld da, ja.
Und du selbst bist ja, also wenn ich dran, du bist mit 18, wirst du offiziell erwachsen, aber im Kopf hast du noch jede Menge Flausen und weißt selbst noch nicht, wo vorne und hinten ist.
Du willst dich auf den Fußball konzentrieren.
Ja.
Ich will jetzt nicht gucken, dass ich einen Verein für mich finde. Dafür sind die ja da.
Ja.
Aber auch wichtig ist, wie gesagt, wenn es nicht läuft, das ist das Wichtige, wenn du mal verletzt bist, dass die da sind für dich, dass die sagen, hey, wir haben einen Plan, das sieht so und so aus, komm zurück, mach dich fit. Ja, aber das geht dann schnell, leider.
Jetzt hast du ein zweites Standbein aufgebaut, betreibst im Stuttgarter Westen das Kiosko, kennen wahrscheinlich einige unserer Zuhörer, und spielst in der Landesliga bei NAFI noch, bist da jetzt erst im Winter wieder eingestiegen. Die sind auf Platz 2, haben gute Chancen, so wie ich das sehe und so wie ich einen Hakan kenne, der da der Mastermind ist, der hat auch entsprechende Ambitionen. Wie fühlst du dich da, wie siehst du auch die Chancen, die da noch sind?
Also die Mannschaft ist vom Potenzial her, ich glaube, die beste in der Liga.
Ja.
Und die Chancen sind groß aufzusteigen. Also wenn alle fit bleiben, denke ich, werden wir es packen.
Macht das für dich auch dann trotzdem, also du hast auch schon den Dreier vorne dran stehen, ja, und es ist halt auch jetzt mal in Gänsefüßchen nur Landesliga, aber trotzdem ist für dich der sportliche Reinheit noch da? Was?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen kurzen Schritt gemacht in Kreisliga nach Bodenland.
Ja.
Bodenang,
als
vor Bodenang. Und das war ein zu großer Schritt.
Ja.
Ich habe es gemacht wegen meinem Geschäft, weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte, dachte ich trete kürzer, ein bisschen niedriger, keinen Aufwand, aber das Niveau war mir doch zu schwach. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich noch ein bisschen weiterspiele, muss das Niveau da sein.
Ja, das ist natürlich bitter für mich, weil ich habe vor 2 Jahren mit der Eintracht noch gegen Bodenland gespielt. Passiert. Lass uns doch mal zum Spiel kommen, das zurückliegende.
Und zwar zum VfB-Spiel.
Ja, richtig. Ja. Hast du es gesehen, Dennis?
Ja.
Also und Eindrücke, wie hast du es so wahrgenommen?
Ja, wie fast jedes Spiel. So durchwachsen mal. Teilweise ordentlich kann man zufrieden sein und dann verlieren die wieder den Faden und ja, es zieht sich schon die ganze Runde so.
Ich glaube, das ist was man tatsächlich wirklich festhalten kann. Ja, die haben immer nur Phasen drin, die halt gut sind, wo du auch siehst, was für ein Potenzial eigentlich in der Truppe steckt, aber über 90 Minuten kriegen sie es nicht
gebacken. Ja, aber genau da fehlen dann die Leute, wenn du die Phasen hast, die da sind und auf die du dich aufbäumen kannst.
Ja.
Die hat der VfB einfach nicht.
Ja, und das ist genau der Punkt, das haben wir gerade auch nochmal durchgesprochen. Der VfB hat in dieser Saison bisher 4 Siege gefeiert gegen Augsburg, Nürnberg, Bremen und die Hertha. Und bei keinem dieser 4 Siege hat er wirklich überzeugt. Das waren knappe Siege, auch selbst in Nürnberg war es ein 2-0, aber 70 Minuten lang sah das gar nicht gut aus. Diese komplette Dominanz, dass der VfB einfach mal ein Spiel 3-0 gewinnt und alle hinterher sagen, so von der ersten bis zur letzten Minute war das echt eine ordentliche Leistung, die gab es bisher gar nicht.
Nee, ich glaube, das hat, ja, Dennis hat da schon einen Punkt angesprochen, der eben fehlt, diese Achse, die zwar auf dem Papier existiert, aber halt auf dem Platz nicht liefert. Aber andererseits, das hast du ja mit Sicherheit in deinen vielen Stationen auch schon erlebt, Dennis, wie ist das, wenn's halt in einer Truppe nicht läuft, wenn die einfach die Erfolge ausbleiben, wie schwierig ist es dann, wenn du jede Woche quasi vor der Aufgabe stehst, wir müssen jetzt diesen Turnaround schaffen, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, diesen ominösen Bock umzustoßen, das ist doch nicht so einfach, man kann es ja nicht anknipsen wie ein Lichtschalter.
Nee, das ist klar. Jetzt ist die Frage, an was liegt's?
Ja.
Das muss man hinterfragen und ich sag ganz ehrlich, es liegt an der Qualität. Man holt junge Spieler mit hohen Ablösen und gibt denen eigentlich schon den Druck, du musst jetzt sofort abliefern. Aber das geht gar nicht. Die haben nicht mal, der Maffeo zum Beispiel, hat er nicht mal in der Premier League, glaube ich, gespielt oder ein, zwei, wenn überhaupt.
Nee, hat er nicht. Wie soll das sofort funktionieren?
Die Sprache kann er nicht. Neue Mannschaft. Und jung ist auch. Du musst denen, wenn, Zeit geben. Und das ist das falsche Signal auch mit den jungen Spielern.
Also jetzt abgesehen von diesem Sprachenproblem, das du ja nicht hattest, aber erkennst du dich da ein bisschen wieder? Fühlst du da ein bisschen mit, wenn dann so ein junger Spieler aus Spanien, Kroatien oder sonst wie kommt mit 19, 20 Jahren und denkst auch so, ist halt nicht so einfach?
Das auf jeden Fall. Es ist immer, du brauchst immer deinen Anlauf, wenn du, egal wohin kommst, zu einer neuen Mannschaft, wie du aufgenommen wirst. Ich denke, da werden die kein Problem haben. Aber es ist immer noch eine Bundesliga und das vergessen dann viele. Wenn die dann holen junge Spieler, nochmal, wenn die in die dritte Liga kommen, zweite Liga, dann könnte man die eher einbauen. Aber eine Bundesliga ist schon eine andere Hausmarke.
Ja, das hat er schon nicht unrecht. Du wirfst die Jungs ins kalte Wasser und sie müssen sofort schwimmen. Wenn es nicht funktioniert, hast du keinen, der an dem sie sich aufrichten können. Und ja, dann sind wir wieder bei der Achse.
Und nicht jeder ist irgendwie so ein Jadon Sancho, der quasi einfach reinkommt und dann einfach komplett funktioniert.
Das sind Ausnahmen der Regel, Leute. Ja. Also so realistisch muss man sein.
Und er hat aber auch die Zeit bekommen.
Ja.
Im ersten Jahr war auch ein bisschen Piano.
Ja.
Was ich noch dazu sagen wollte, was extrem ist, also ich finde immer, wenn du Erfolg haben willst, ist wichtig eine Abwehr.
Ja.
Und jetzt zum Beispiel, die holen jetzt einen 18-Jährigen aus der Türkei, alles gut, der kann top sein oder ein Talent sein, aber die hauen ihn gleich rein und vermischen wieder alles. Normal in der Vorbereitung musst du schon alles, deine Viererkette muss stehen, die Abläufe, die haben gar keine Abläufe. Wie soll das funktionieren? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Sieht man ganz oft, da kommt man dann auch zum Thema Spieleröffnung. Wenn sie dann mal irgendwie einen Ball gewonnen haben, der dann ballführende Spieler, und der weiß gar nicht, was passiert oder wo er hin soll. Denn manchmal nimmt er einfach den Scheuklappen und läuft halt mal nach vorne und mal gucken, was passiert. Aber da hast du zum Beispiel, und das war nicht bei Freiburg so stark, hast du sofort gesehen, wenn die einen Ballgewinn hatten, dann hatten die ersten 5, 6 Pässe, die saßen einfach, weil jeder wusste, wie läuft der andere, die Abläufe sind klar. Und das ist beim VfB einfach nicht der Fall und sorgt dann auch dafür, dass du holst dir zwar ein kleines Erfolgserlebnis durch diesen gewonnenen Zweikampf, den Ballgewinn, und es verpufft sofort.
Zielstrebigkeit ist so ein bisschen das Stichwort. Und das ist das, was dem VfB abgeht. Ganz oft die Situation, ich glaube, wie viel waren es? Deutlich über 60% Ballbesitz in diesem Spiel, aber rausgekommen ist nicht wirklich viel dabei. Und das liegt halt eben an diesem Problem der mangelnden Spieleröffnung, diesem Problem auf der Sechserposition, wo einfach nichts Entscheidendes passiert, kein entscheidender Geistesblitz irgendwie kommt, der eine Großchance einleitet. Und man muss ja auch sagen, selbst als der VfB dann 2-1 geführt hat, hat man sich so ein bisschen umgeguckt, so wirklich gewusst, warum hat man eigentlich auch nicht. Das war schon schwierig. Und umso wichtiger wären halt wahrscheinlich die Punkte gewesen, trotz der nicht ganz so ansprechenden Leistung. Aber lasst uns nochmal auf dieses Sechserproblem zukommen. Wie kann man das eurer Meinung nach lösen? Ich saß im Stadion am Sonntag während der zweiten Halbzeit. Da stand es auch noch lange 0-1. Und irgendwann zu meinem Nebensitzer und habe ich ihm gesagt, so und jetzt musst du dir das mal angucken, weil das ist jetzt alles, was der VfB momentan zu bieten hat. Auch mit Daniel Didavi auf dem Platz, dann mit dem eingewechselten Mario Gomez. Und das war so, das ist jetzt die Mannschaft, die es richten muss. Und ich war ein bisschen desillusioniert. Wie ging es euch? Ich meine, wenn man es ein bisschen plakativ sagen will, musst du fast sagen, der Klassenerhalt steht und fällt mit Daniel Didavi. Ob der mal so einen Moment hat.
Aber das darfst du nicht verlassen.
Genau, das ist ja der Punkt.
Ja, da sind wir auch wieder bei dem, was Dennis gesagt hat, die Qualität insgesamt. Ja. Es ist ganz, ganz schwierig. Du kannst momentan einfach von Glück sagen, dass du mit Hannover und Nürnberg noch zwei Truppen da hinten drin hast, die es einfach noch schlechter machen. Das Problem ist tatsächlich, du kannst jetzt nicht aufgeben. Es sind ja noch ein paar Spiele auf der Uhr. Die müssen möglichst positiv gestaltet werden, am besten schon am Sonntag. Was, du kennst den Trainer, Dennis, was, wie arbeitet er dann in solchen Situationen? Ja, beim Jahn damals war es auch knapp hinten raus, glaube ich. Ihr habt auch so mehr oder minder um Klassenhalt gespielt oder zumindest im unteres Mittelfeld, wenn ich es richtig weiß.
Ja, aber eigentlich nie, war die Gefahr war nie da.
Okay.
Das ist dann ganz schwierig zu vergleichen, den Druck, was du hast in der Bundesliga und was du jetzt bei Jan hast als Trainer zum Beispiel.
Ja.
Der konnte da in Ruhe arbeiten, seine Mannschaft stand, er kannte die Spieler, auf was er Wert legt, war auf die Gemeinschaft. Ja. Also wir haben so viel unternommen, auch er hat die Familien einbezogen, also es war echt überragend, das habe ich in meiner ganzen Karriere nicht oft erlebt und ich weiß nicht, wie er es umsetzen kann jetzt in der Bundesliga. Ob das überhaupt möglich ist, so eine Gemeinschaft dann auch zu bekommen. Auf das hat er auf jeden Fall Wert gelegt. Er war taktisch schon gut. Er hat dann bei Jan hat er gerade seine Ausbildung gemacht als Trainerlehrer,
ja,
also Fußballlehrer.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, ich kann da jetzt auch nicht. Er hat die Zeit nicht.
Ja.
Und der Kader ist durchgewürfelt.
Du hast gerade gesagt, seine Mannschaft stand. Genau das ist, glaube ich, was ihm jetzt fehlt. Und da, der wird damals nicht viel gewechselt haben.
Nein.
Aber jetzt gerade tut das. Also du hast das Gefühl, dass irgendwie, dass er jede Woche versucht, was anderes oder auch machen muss.
Er hofft, dass einer sich mal da beweist auf der Position, dass er sagt, okay, du spielst mal da, du bist mal da. Aber keiner überzeugt. Was? Keine Ahnung. Entweder legst du dich jetzt fest mal, dann hast du aber wieder Verletzungen, dann kannst du auf den nicht bauen.
Ja, keine einfache Aufgabe, die er momentan zu absolvieren hat.
Ja, aber er hat sie angenommen. Also
ja, genau. Also hat
das
er auch.
Das wusste er vorher. Das ist halt auch die Sache. Also ich hätte es nicht gemacht.
Ja.
Die haben zwar vor der Saison geredet, ein super Kader, der bessere als sonst. Ich habe geguckt, ich denke, was sehen die, was ich nicht sehe?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja, also hat er heute sogar in der Pressekonferenz am Donnerstag nochmal gesagt, ich wusste natürlich um die Schwere der Aufgabe und ich wusste auch um die Größe des Clubs. Ich habe nur nicht gedacht, dass es so schlecht läuft. Das hat er mehr oder minder offen so zugegeben. Ja. Und das ist natürlich schon bitter, denn irgendwann sollte es jetzt mal funktionieren, wenn du nicht schon wieder den Gang in die zweite Liga antreten willst. Ne?
Ja, und wir drei hier sind nicht die einzigen, die so ein bisschen ratlos sind. Wir haben nämlich auch eine ausufernde Mail bekommen, die uns aber tatsächlich sehr, sehr gepackt hat, als wir sie gelesen haben. Ich habe das hier bei mir auf dem Zettel mit draufgeschrieben, die Lage der Nation.
Ja.
Und ich würde sagen, wir schauen uns mal diese Mail an, die wir bekommen haben.
Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Ja, Marcel Benz hat uns nämlich geschrieben und ich trage das jetzt einfach mal in der gebotenen Dramatik vor. Er sagt nämlich, liebes Podcast-Team, lange habe ich geschwiegen und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt auf dem Weg vom Stadion nach Hause nach diesem 2-2 gegen Freiburg die richtigen Worte finden kann, aber die Leistung der Mannschaft lässt kein Aufschieben mehr zu. Es ist für mich unfassbar, wie ein Verein wie der VfB mit einem fantastischen Rückhalt so leichtfertig jegliche Euphorie zerstören kann. Das kann wirklich nur der VfB. Die Aufbruchsstimmung war spürbar in der Fanszene und wurde direkt mit der Niederlage gegen Rostock quasi ein bisschen zerstört. Und das schon öfter in eurem Podcast erwähnte Spiel gegen Mainz, dass man mal verlieren kann, wie es ja so schön gesagt wurde, hat noch weiter zur Zerstörung dieser Euphorie beigetragen. Und jetzt, so sagt Marcel, sieht man die Verunsicherung der Spieler in jeder Aktion. Ein Gegentor nach 3 Minuten, das ganze Schema ist wieder über den Haufen geworfen. Und die Schiedsrichterleistung will ich gar nicht ansprechen, sagt er, es war nicht unbedingt seine Schuld. Es ist für mich unbegreiflich, wie eine Bundesligamannschaft in der 93. Minute so ein billiges Gegentor bekommen kann. Spätestens mit dem Unentschieden hat der VfB den gegen Freiburg hat der VfB den Rückhalt in der Fanszene seiner Ansicht nach verloren. Und er stellt offene Fragen. Einfach mal so in den Raum. Das sind die Fragen, die sich wahrscheinlich auch viele stellen. Ist Weinziel der richtige Trainer? Könnte möglicherweise echt noch ein Trainerwechsel einen Impuls liefern? Welchen Einfluss hat die stetige Antistimmung gegen Reschke und Dietrich? Und wer will sich dieses Präsidium überhaupt noch antun? Haben wir als VfB Stuttgart, so fragt er, das Glück, dass Nürnberg und Hannover in dieser Saison wirklich schlechter sind und hinter uns bleiben? Und dann gibt er so ein bisschen selbst die Antwort und sagt, ich für meinen Teil glaube heute nicht mehr daran, dass der VfB die Klasse hält. Mit ein bisschen Glück reicht es vielleicht für die Relegation, aber mehr ist in diesem Jahr für ihn nicht drin. Viele Grüße, macht weiter so. Marcel, ein ernüchterter Dauerkartenbesitzer.
Und das hat er nach dem Spiel geschrieben, dass er da
direkt
noch, nüchtern,
auf
dass er da noch nüchtern war. Also
ich kenne
das Spiel
aber,
musste man sich eigentlich schön trinken.
Das Schlimme ist, wenn du nach so einem Spiel, wenn du deinen Einsatz hattest und dann deine WhatsApp-Nachrichten so plopp, 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 plopp und dann weißt du langsam, was los ist, da staut sich das alles so ein bisschen auf. So, viele Fragen auf einmal, das trifft so ein bisschen die Gemütslage wieder, so in der Fanszene. Was ist hier los? Wo fangen wir an? Wo hören wir auf?
Ja, man muss ja nur das, was wir bisher schon gesprochen haben, so ein bisschen rekapitulieren. Du findest keinen richtigen Ansatz, weil es nicht den einen Kern des Übels gibt. Es sind ganz viele Ebenen.
Ja.
Der Verein gibt ein unfassbar schlechtes Bild ab in seiner Außendarstellung. Das fängt bei den Entscheidern an. Natürlich hört bei der Mannschaft auf. Ja. Ich meine, glaube ich, das weiß Dennis selber, wenn du so eine Mannschaft kicken siehst und die kommen jetzt nächste Woche zu dir, vor denen hast du doch, also Angst sowieso nicht, aber wahrscheinlich mangelt es da sogar an Respekt, weil du denkst, hey, die kommen her, die tun doch kein Weh, die nehmen hier mal kurz auseinander und schicken sie mit einer Packung wieder heim, oder?
Ja, gebe ich dir recht. Jetzt ist natürlich, die müssen sich klar machen, wenn die jetzt weiter so Unruhe reinbringen, wie angesprochen, wie er sagt, mit Reschke und Dietrich, dann wird es noch extremer. Jetzt war der Vorfall mit dem Buchwald auch noch, das schadet natürlich auch. Und das wird so nicht besser. Jetzt musst du irgendwie da auch Ruhe, einer muss auch dem Machtwort reden, dass die Mannschaft auch in Ruhe arbeiten kann, weil sonst wird es immer schlimmer.
Ja, der Weinzierl hat heute gesagt, also von wegen, dass das würde, die Causa Buchwald würde keine Unruhe in die Mannschaft tragen, denn so Leute wie Akasiba beispielsweise, die kennen den nicht mal, aber natürlich, also...
Die Spieler trifft's in dem Fall nicht so, aber es ist wie so ein kleiner Prozess, das fängt da an beim Buchwald, hört aber irgendwann beim Abstieg dann auf.
Ja, klar, also ich bin auch nicht seiner Meinung, dass es überhaupt keinen Einfluss hat. Ja, das ist, wie du sagst, es muss jetzt irgendwann, man muss wenigstens mal erreicht werden, dass man mit einer Zunge spricht, aus einem Guss agiert, genau, dass einfach Ruhe da ist, dass diese Truppe sich auf diese Endspiele, die sie noch hat, einfach konzentrieren kann. Und das sind noch ein paar. Also jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, halte ich für vollkommen den falschen Ansatz. Aber wie gesagt, wie Dennis sagt, das braucht jetzt einfach mal eine klare Linie und Ruhe.
Ja. Hat's momentan aber nicht.
Nee, schaffen sie ja jeden Tag fast da wieder was aus, sich selbst ins Knie zu schießen mit irgendeiner Aktion.
Das kann man auch mal sagen. Wir kommen morgens in die Redaktion und die Themen liegen eigentlich auf dem Tisch.
Ja,
das ist nicht mehr so, dass wir uns welche suchen müssen um den VfB momentan. Und das ging am Montag eben gerade so weiter mit der Geschichte, die dann um Guido Buchwald passiert ist.
16.13 Uhr kam die E-Mail von Guido Buchwald selbst verfasst, indem er quasi seine persönliche Rücktrittserklärung kommuniziert
hat. Ist ja jetzt nicht nur Buchwald. Jetzt kommen halt viele Ex-Spieler, die gegen den VfB ein bisschen schießen, sei es Berthold oder ein bisschen Hildebrand. Die, klar, die sagen, die entsprechen auch den Tatsachen, was die sagen, aber ob es der richtige Ansatz ist jetzt in der Situation, ist immer dahingestellt.
Was man aber halt gemerkt hat in dieser ganzen Geschichte, wie auch immer, die sich jetzt wirklich genau zugetragen hat. Ich meine, das Kind ist ja jetzt schon in den Brunnen gefallen, aber es scheint so eine, auch in dieser Vorstands-Aufsichtsratsebene, so einen kleinen Machtkampf zu geben oder so einen Grabenkampf. Ex-Spieler auf der einen Seite und so ein bisschen die Menschen aus der Wirtschaft auf der anderen Seite. Das ist ja das, was offen zutage getreten ist.
Ja, das gab es ja immer schon.
Das gab es immer schon und jetzt hast du auch klar gesehen, wer hier die Hosen anhat. Ja, nämlich die Leute aus der Wirtschaft. Also dem Vernehmen nach war das der Herr Port, der Personalchef vom Daimler, der den Guido Buchwald so frontal angegangen hat nach dem Spiel. Und dann ist es natürlich so, also der hat sich bis heute dafür weder entschuldigt noch großartig dazu eine Aussage getätigt. Auch gab es keine Unterlassungserklärung dagegen, dass er es eben war. Also das sagt schon viel aus, wer da einfach in diesem Aufsichtsrat die Hosen anhat. Die Frage ist, ich meine, du brauchst diese Leute aus der Wirtschaft. Und das ist wichtig für einen Club. Auch ein Aufsichtsrat ist wichtig für einen Club. Die Frage ist, inwieweit würde es noch was bringen, wenn man mehr sportliche Kompetenz in solche Gremien einführt? Ja,
Buchwald, das ist die wichtige Frage.
Waren die zwei in diesem Gremium. Dann hast du noch einen Thomas Hitzesberg, der im Präsidium sitzt. Aber das ist es dann halt schon gewesen. Ja, und ist die Frage, kann ein Aufsichtsrat, der beaufsichtigt. Ja, er soll ja nichts entscheiden. Also wo setzt du da an? Ich glaube, es wäre der falsche Weg, jetzt danach zu schreien, wir brauchen mehr Ex-Kicker in diesem Aufsichtsrat, sondern du musst eigentlich eher es schaffen, der Ebene derer, die entscheiden, ja, die Spieler holen und Spieler verkaufen, die einen Kader zusammenstellen, den Leuten jemand an die Seite zu stellen, der sein Handwerk versteht und der eine entsprechende Meinung hat und entscheiden darf.
Wird.
Ja.
Ja. Dann ist wieder. Guter Hinweis übrigens an der Stelle, Herr Meisel. Wir haben auf unserer Seite Stuttgarter Nachrichten, der übrigens auch für euch mal zusammengefasst, zum einen nochmal die Rekapitulation dieses ganzen Geschehens in den VIP-Bereichen am Sonntagabend im Stadion und dann vor allem noch so ein kleines Frage- und Antwortstück. Was sind eigentlich die Kompetenzen des Aufsichtsrats? Also ja. was sind eigentlich seine Aufgaben und was sind vor allem auch nicht seine Aufgaben? Dennis, du hast jetzt wahrscheinlich in deiner Karriere, im Laufe deiner Karriere nicht in diesen ganz großen, ich will jetzt nicht sagen Chaosvereinen oder so gespielt, aber wenn jetzt ein Markus Weinzierl sagt, das interessiert, das haben wir gar nicht wahrgenommen und so, ernsthaft? Das nimmt doch ein Spieler schon sehr wohl wahr, wenn dann solche Geschichten rum passieren und geschehen.
Du nimmst es wahr, aber das kommt nicht wirklich an dich ran. Weil was hat ein Spieler damit zu tun in dem Fall?
Du konzentrierst dich wirklich auf Trainingsbetrieb?
Ja, also da zu 100%.
Tja, das bringt uns...
Dann beschäftigen wir uns jetzt auch damit, mit dem, was auf dem Platz so ist.
Das bringt uns eigentlich schon, genau. Das bringt uns zum nächsten Spiel. Und nochmal, da haben wir vorher schon so ein bisschen daran gestreift, zu der zentralen Frage, wer denn jetzt die Sechserposition oder von mir aus, wenn es ein Doppelsechs sein soll, wer denn da jetzt das bekleiden soll. Weinzierl hat in dieser Saison schon mehrere Duos ausprobiert, hat da viel gewürfelt, hat auch mal auf 4-1-4-1 es probiert und mit einem einzelnen Mann vor der Abwehr und zwischen den beiden Viererketten gespielt. Das ist eine der Königsaufgaben, die wahrscheinlich anstehen jetzt für das Spiel in Düsseldorf. Und jetzt hören wir einfach mal rein, was unser Kollege Gerhard Pfisterer dazu zu sagen hat.
Querpass.
Der Kommentar aus unserer Redaktion.
Die Schaltzentrale ist das zentrale Problem beim VfB Stuttgart. Das ist meiner Ansicht nach die größte Baustelle. Und das auch nicht erst in den vergangenen Wochen, sondern seit längerer Zeit. Man sieht ja, wie sich der VfB schwer tut, da einen Spielfluss aus der Tiefe des Raumes zu entwickeln. Zuletzt haben Santiago Ascacibar und Christian Gentner die Doppelsechs gebildet. Die haben sicher gute Qualitäten als Kilometerfresser und da Lücken zuzulaufen, wobei sie auch das nicht immer geschafft haben zuletzt. Aber was das Thema Ballverteilen und Spielstruktur angeht, sehe ich da einfach Defizite. Gonzalo Castro wurde ja im Sommer verpflichtet, um genau diese Baustelle zu schließen. Er konnte da aber die Erwartungen nicht erfüllen. Ich sehe da jetzt eigentlich nur noch eine Lösung, um voranzukommen. Das ist Benjamin Pavard, der mittlerweile ja wieder fit ist. Ich sehe ihn da eigentlich als eine Top-Besetzung auf der Sechser-Position. Er ist zweikampfstark genug, um da abzuräumen. Er hat die Ballsicherheit, um für die Mitspieler immer anspielbar zu sein. Und er hat auch das Auge, um die entsprechenden Pässe zu spielen und den Ball in alle Richtungen zu verteilen. Markus Weinzierl hält da ein bisschen dagegen, dass ein Spieler da auch erstmal spielen müssen will. Aber ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass Benjamin Pavard dann doch lieber auf der Sechserposition spielt als auf der Rechtsverteidigerposition, wo er zuletzt gegen den SC Freiburg spielte, auch wenn er etatmäßiger Innenverteidiger ist. Aber auf der Sechserposition hat er ja auch schon gespielt, noch zu Zeiten von Hannes Wolf. Und ich denke, dass man ihm da einfach jetzt mal die Chance geben sollte und dass es dem VfB nur gut tun könnte.
Dennis, teilst du diese Meinung?
Nein.
Nein?
Nee. Also so wie er das sieht, so überzeugt er ist, glaube ich das nicht. Pavard, ganz klar, ist ein starker Spieler, aber ich glaube jetzt nicht, dass er dir auf der Sechs genau das bringt, was du erwartest. Kann sein, was vielleicht ein Abräumer betrifft, aber was Spielaufbau und dass er alles sieht und die Traumpässe macht, das denke ich eher nicht. Also, und du verlierst dann auch in der Abwehr einen guten Spieler.
Okay, gehst du das Argument aber mit, dass diese Schaltzentrale der Hebel sein kann fürs VfB-Spiel insgesamt?
Jein, weil wenn du dich jetzt drauf festlegst, hast du ein Problem, weil du hast ja keinen.
Ja.
Also musst du davon wegkommen.
Ja. Und es gibt noch genügend andere Baustellen in der Truppe.
Ja. Eine andere Alternative, die auch mal so hin und wieder genannt wurde, war Daniel Didavi ein bisschen zurückzuziehen und da spielen zu lassen. Wie seht ihr das?
Ist okay, der kann das Spielaufbau machen, alles gut. Nur wie oft spielt er? Wie oft, du musst dich dann auf ihn verlassen können. Wenn du jetzt das Spiel auf ihn lenkst oder auf ihn aufbaust und dann fehlt er dir, was machst du dann wieder?
Überleg mal, du setzt den Didavi jetzt auf die 6 und der muss plötzlich seine 12 Kilometer laufen pro Spiel. Das macht er keine 30 Minuten, ja, weil er einfach nicht die Wettkampfhärte hat. Die kann er auch gar nicht haben nach der Historie seiner Verletzung jetzt in dieser Saison. Das kann er, das ist er nicht zu leisten imstande. Da muss man einfach so offen und ehrlich sein. Ist denn das Spiel in Düsseldorf schon das Schicksalsspiel für Weinzierl?
Denke ich nicht. Aber es ist natürlich ein extrem wichtiges Spiel wieder, weil Düsseldorf Konkurrent ist. Aber ich denke nicht, dass Weinzierl sein letztes Spiel ist. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt wirklich, ob die jetzt schon suchen nach einem neuen Trainer. Da habe ich auch noch nichts mitbekommen, aber es geht dann recht schnell.
Wie heißt es dann so schön, es wäre grob fahrlässig, wenn wir uns nicht schon nach Alternativen umgesucht hätten.
Ja,
irgendwann dann so in zwei
Wochen
oder
nicht,
so.
Da bin ich nicht Dennis Meinung. Ich glaube, die haben sehr wohl schon Gespräche geführt. Ja. Ich meine, wenn du die Bilanz anschaust, die Weinzierl jetzt hat, ja, aus den Spielen, die er Trainer war, das ist ernüchternd, das ist fast schon eigentlich vernichtend. Ja.
Aber da haben wir es wieder mit der Zeit gegeben. Ja klar, du hast keine Zeit in dem Fall. Und jetzt ist wieder das andere, wo ich jedes Mal sage, wenn jetzt ein Trainer rausfliegt, hast du immer die gleichen Trainer auf dem Markt. Wen holst du jetzt wieder? Es sind immer die gleichen.
Du kannst jetzt nur noch einen Feuerwehrmann.
Aktionismus, purer Aktionismus.
Genau,
ich bin.
Ja. Ich sage nicht, dass ich das für richtig halte, den Trainer zu wechseln. Im Gegenteil. Meiner Ansicht nach musst du das jetzt durchziehen mit dem Konstrukt, so wie es jetzt existiert. Aber ich glaube, dass sie da unten schon so das Nervenflattern haben, dass sie auf jeden Fall Alternativen ausloten. Ja, das muss ja nichts heißen.
Bestimmt.
Also ich bin der Meinung, ich kann noch nicht in die Glaskugel schauen, aber wenn das je am Sonntag schief geht und wenn es auch noch möglicherweise krachend schief geht, dann erwarte ich am Montag am Cannstatter Wasen Domino Day.
Jetzt wollen wir aber erstmal hören, was Markus Weinzierl von dem Spiel erwartet und wie er die Fortunen sieht und ob da, ja, wie die Rollenverteilung einfach so aussieht.
Ja, sie haben eine Außenseiterrolle. Also ich glaube, dass das klar ist, also von der ganzen Herangehensweise, dass das ganz eine andere Situation ist für Düsseldorf wie für den VfB Stuttgart, weil die da unten drinstecken und denken sich jeden Tag, alles ist gut und wir schaffen das trotzdem. Und bei uns ist es so, dass jeder im Umfeld und wir auch intern natürlich sagen, um Gottes Willen, mit der Situation haben wir eigentlich gar nichts zu tun. Aber das ist ein Fehler und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Da lässt sich sehr viel leichter spielen, wenn du verlierst und sagst, naja, gewinnen wir halt das Nächste. Und bei uns ist es so, um Gottes Willen, wir haben verloren. Und so kommt man dann in so einen Kreislauf rein im Laufe der Saison. Also ich habe jetzt das Anfangsszenario der Saison beschrieben. Und das ist natürlich viel schwieriger und ganz andere, viel angenehmere Herangehensweise als Außenseiter.
Ist so, glaube ich, gehen wir alle d'accord. Ist aber am kommenden Sonntag, glaube ich, scheißegal. Also ob jetzt Düsseldorf Außenseiter ist oder der VfB Favorit oder sonst wie, musst du, ich meine, ein Blick auf die Tabelle reicht. Das sind momentan 7 Punkte Vorsprung, die Fortuna Düsseldorf auf den VfB hat. Ja, sie können aus dieser befreiten Situation aufspielen schon die ganze Saison, aber das macht sie jetzt auch nicht mehr anders.
Es mag sein, dass es egal ist, ja, oder egal sein sollte, aber ich glaube, für Düsseldorf spielt es schon eine Rolle.
Ja, definitiv.
Die sind das gewohnt, ja, dass sie auch mal eine Rasur bekommen, so wie jetzt gegen Schalke im Pokal. Da haben sie mit im Endeffekt 3 Standardsituationen das Spiel verloren, da stand's, war es zur Halbzeit gelaufen, aber die lassen sich davon halt nicht umhauen in irgendeiner Hinsicht.
Absolut, und punkten genau mit dieser Mentalität gegen Dortmund und Bayern beispielsweise. Also das ist das, was die so die ganze Saison mitnehmen.
Und das sollte sich schnell der VfB aneignen. Ja. Um das geht's. Und ich finde es ein bisschen zu einfach gesagt. Ja, die haben, die sind es gewohnt, die wissen das. Ja, und der VfB, der muss es schon längst wissen.
Ja, ja, aber wie, also das ist für mich dann auch eine Frage, dass, also einmal klar kann es der Trainer versuchen, von außen zu forcieren, aber es muss natürlich auch aus der Mannschaft kommen. Wie agiert man dann da in solchen Situationen, wenn man in so einer Situation steckt und als Truppe? Trifft man sich da mal quasi außerhalb der Trainingszeiten und lasst es mal rauchen oder wie? Man muss ja irgendwie versuchen, diesen Turnaround zu initiieren. Wie macht
jetzt
man das?
Ja, jetzt mal die Frage, wie es intern bei denen abläuft. Haben die überhaupt, passt es bei denen? Wenn es nicht passt, klar, du machst Abende, triffst dich, unternimmst was, dass die Gemeinschaft gut ist. Aber ich denke nicht, dass untereinander irgendwas nicht passt. Das Problem ist, dass du keine Leute hast, die jetzt das in die Hand nehmen und einer vorausgeht. Da ist keiner einfach da. Und da können sich die Jungen an keinen festhalten. Wenn ich überlege, früher, wo ich bei den Profis war, da waren Typen wie Bordon, Mera, Balakov, Soldo. Da guckst du als junger Spieler auf. Wenn du jetzt zum VfB kommst als junger Spieler, wem nimmst du da als Vorbild? Ich, wenn ich jetzt kommen würde, ich hätte keinen.
Ja.
Sehr interessant. Also da ist diese vielbeschworene Achse, die so genannt wird, ist deiner Meinung nach gar nicht so existent momentan.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, das kann man schon nicht von der Hand weisen, weil also auch wenn du jetzt wenn ich es immer für ein bisschen, sag ich mal, populistisch halte, wenn man sagt, wir brauchen diesen Führungsspieler, der mal dazwischen haut und grätschen und machen und schreien und so ein Van Bommel-Typ, ja, das ist ja, aber du brauchst zumindest halt die Spieler, die qua ihres Alters und so weiter dafür prädestiniert sind, die halt auch durch Leistung vorangehen, und genau das fehlt, ja, ein Bartstuber spielt nicht, ein Gentner spielt nicht am Top-Level, selbst ein Zieler hatte für meinen Geschmack die letzten Wochen, also man sagt ja immer, ein guter Torhüter gewinnt ja 2-3 Spiele die Saison, das hat der Zieler noch nicht geschafft, ja, muss man so ehrlich, nein, muss man sein, ja, auch wenn er jetzt kein schlechter Keeper ist, aber er ist nicht mehr der Unterschiedsspieler, der er schon mal war. Und das fehlt, und das Problem ist, auch da haben wir, das kannst du nicht anknipsen. Du kannst nicht sagen, so, das, du machst es jetzt, sondern das muss sich entwickeln. Und diese Zeit wiederum der Entwicklung, die hast du nicht, weil du steckst schon mitten in der Scheiße. Ja, also es ist wirklich, wirklich nicht einfach, und man weiß eigentlich gar nicht, wo man zuerst anfangen soll. Dennis, wie siehst du das? Hand aufs Herz, hat die Truppe, bleibt sie drin?
Ja, ich hoffe es, aber die werden bis zum Schluss unten mitspielen, ist ja klar. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt so ein Umschwung ist, dass die auf einmal loslegen und viele Spiele hintereinander gewinnen werden.
Also so wie letzte Saison beispielsweise, ja, hinten raus, dass sie da diese Serie gefahren haben.
Aktuell kann man sich's nicht vorstellen. Ja, also ich denke, bis zum Schluss auf jeden Fall. Ja,
und die Tabelle, die eicht sich gerade so langsam ein. Also es ist halt nur so, dass 3 Punkte Rückstand auf Platz 15, 3 Punkte Vorsprung auf Platz 17.
Also wenn du gegen Düsseldorf verlierst, hast du 10 Punkte auf die. Wie willst du denn das noch aufholen, groß? Also da musst du ja flawless bleiben hinten raus, und das werden sie dieses Jahr nicht nochmal schaffen.
Philipp,
da bin ich bei ihm.
Wenn dir jetzt in diesem Moment einer den Relegationsplatz anbieten würde, würdest du unterschreiben?
Na klar, ja? Selbstverständlich. Weil ich der Meinung bin, dass sich, egal wer von da unten kommt, der VfB dann durchsetzen wird.
Ja, Köln und der HSV muss ich nicht unbedingt haben, wenn ich ehrlich bin. Also, aber normalerweise ziehen die auch durch. Ne? Also,
da bin ich anderer Meinung.
Ja? Ja. Ja, wir können gerne Wette machen.
Ja, komm mal, ja, wenn es soweit ist. Ja. Da sind wir dann wieder bei der Mentalität.
Ja,
du
stimmt.
Hast dann in solchen Spielen wieder keinen, wo du dich festhalten kannst. Das wird dann extrem schwierig. Also da hätte ich Angst davor,
dass die da reinrutschen. Er hat auf jeden Fall die besseren Argumente auf seiner Seite, als ich die habe. Das ist ja logisch. Natürlich, klar. Das ist vollkommen richtig, weil da brauchst du dann wieder diese Typen, die einfach da durch dieses Stahlbad gehen können und vor allem den anderen halt so viel Halt bieten, dass sie die Leistung positiv beeinflussen.
Und ob die Mannschaft gerade spielerisch stärker ist als die Mannschaften, die in der zweiten Liga gerade oben rumspielen, wage ich auch mal zu bezweifeln. Das heißt, es wäre dann eher so ein, ja, wir gucken schon ganz weit voraus, aber es ist natürlich schwierig, ne? Ich glaube.
Musst du ja.
Ja, es bleibt dir nichts anderes übrig, ja?
Ja, normal von der Qualität muss reichen. Weil sonst, wie gesagt, hast du es eh nicht verdient. Das wird sich dann eh zeigen. Aber auch so eine Sache, ich weiß nicht genau, vielleicht wisst ihr es, zum Beispiel mit Gomez, wie das war gegen Bayern. Die Aussage, hat es so gestimmt, wie er gesagt hat, wegen.
Welche genau meinst du, beim Hinspiel oder beim Rückspiel jetzt?
Und jetzt, dass ihm nichts ausgemacht hat sozusagen, dass er auf der Bank saß?
Oder? Naja, dass er so gesagt hat, lass lieber den anderen spielen, weil er schneller ist für die Bayern, oder ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich meine, wenn das stimmt, ist das schon, keine Ahnung, das immer wieder. Ja. Da kannst du als junger Spieler, der sagt, nee, der andere soll spielen, ich pack's nicht mehr gegen Bayern. Was soll denn das?
Ja, definitiv argumentieren.
Das ist auch interessant.
Man kann auch so argumentieren, so wie wir es getan haben, oder ich im Speziellen, dass er sagt, ich halte das für eine menschlich sehr reife Entscheidung, wenn er sagt, der Trainer verspricht sich von diesem Konstrukt deutlich mehr. Aber Dennis hat natürlich vollkommen recht. Wie wirkt denn das auf die ganzen jungen Hunde, die sehen, hey, unser Sturmführer geht freiwillig auf die Bank, weil er sagt, ich bin nicht der Richtige für diese Situation. Das hat natürlich eine Auswirkung. Das vollkommen
ist,
richtig.
Genau der Perspektivwechsel, weswegen wir uns so kompetente Gäste hier reinholen. Das ist aus der Perspektive. Habe ich das selbst jetzt auch noch gar nicht verfolgt. Das ist echt spannend. Ich meine, dieses Problem Mario Gomez, das stellt sich jetzt zumindest am kommenden Sonntag gar nicht, denn aufgrund der gelb-roten Karte ist er gesperrt. Stellt sich dann die Offensive wieder von selbst auf, eurer Meinung nach?
Ja, du hast Donis und Gonzalez, oder?
Ja. Ja. Ich meine, Gonzalez muss man ja bei all seinem Übermut und bei all seinen Chancen, die er liegen lässt, muss man sagen, in den letzten 3 Spielen hat er zumindest mal geliefert, ja, auch wenn es nicht für einen Erfolg gereicht hat in Form von 3 Punkten, aber mit 2 Vorlagen und einem Tor, das ist schon mal in Ordnung, und man merkt, dass da genau diese Phase, also so ist mein subjektives Gefühl, die Dennis auch angesprochen hat, dieses Ankommen eines Spielers aus einem anderen Kulturkreis in den neuen und bei einer anderen Mannschaft, man merkt, dass das da so Richtung Abschluss geht bei ihm. Also bei ihm habe ich echt das Gefühl, der hat sich freigeschwommen, wie man so schön sagt.
Ja, auch ich meine gerade die zwei Vorlagen gegen Freiburg, die waren ja jetzt auch nicht ohne. Ja. Dazu hat er getroffen jetzt auch neulich. Also da ist schon Hoffnung da, aber es gibt auch auf der anderen Seite beim kommenden Gegner des VfB ein paar Spieler, die ziemlich heiß und motiviert sein werden. Es gibt nämlich auch den einen oder anderen Ex-Spieler, der bis vor kurzem noch das Trikot mit dem Brustring getragen hat. Auch eine interessante Geschichte.
Ja klar, die werden sich natürlich strecken. Ist ja logisch. Martin Kaminski ist nur verliehen. Alle anderen drei sind ausgeliehen. Kevin Stöger, interessant, finde ich. Hat auch eine Parallele zu dir. Österreicher, auch in der Jugend zum VfB gekommen, hat es auch nie geschafft, obwohl er in der Reservemannschaft beim VfB 2 eine tragende Rolle gespielt hat, wie du auch, hat dann diesen Umweg gebraucht über Paderborn und Bochum und ist jetzt in der Bundesliga angekommen. Da sind wir wieder beim Thema Geduld. Ja, und die Leute einfach reifen lassen. Ja, der wird mit Sicherheit eine Rechnung offen haben, oder, Dennis? Wie ist das? Hat man das? Also als wenn du als Spieler gegen deinen alten Club kommst, das...
Klar, es kommt immer drauf an. Ist auch eine Typfrage. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt im Bösen gegangen ist oder ob alles okay war. Ja. Im Endeffekt, wenn er so betrachtet, muss er sagen, es hat ihn gut getan, der Schritt. Ja. Also von daher dürfte jetzt auch... Er wird sich freuen... Und er wird sein Ding machen. Ich denke nicht, dass er jetzt gegen den VfB irgendwas, dass er dabei beweisen muss. Glaube ich nicht.
Ich finde zum Beispiel solche Personalien ganz spannend wie Jean Zimmer. Also so Spieler, die dann wirklich auch in der zweiten Liga eigentlich dauerhaft so eingesetzt wurden und dann irgendwann ihnen so der Sprung so gefühlt, es wurde nie so gesagt, aber nie so zugetraut wurde und sie jetzt trotzdem etablieren in der gleichen Spielklasse wie der VfB Stuttgart.
Ja,
und
das ist dann schon spannend. Und vor allem, also lass mal Kevin außen vor, aber Zimbo, Martin und Jean, das sind einfach Mentalitätsspieler.
Aber ich hätte ihn auch nicht gehen lassen. Also ich mag solche Spieler, auf den kannst du dich verlassen, der lebt dann immer für den Verein, das siehst du den an, keine Ahnung, und mir gefällt der bringt Power rein, ja.
Ja, das bringt er jetzt bei Fortuna Düsseldorf, ja. Bin mal gespannt, wie das am Sonntag läuft.
Ja, wollen wir Tipps abfragen, so spontan?
Der Gast?
Bitte? Da lacht er.
Ja, ich bin mal 2-1 VfB.
Bitteschön, Chris.
Ich muss ja. War nicht.
Ich befürchte, ich bin echt normalerweise eine Frohnatur, aber ich glaube, Düsseldorf gewinnt 1-0.
Das ist auch mein Tipp, ja. Ich glaube nicht, dass der VfB es schafft. Ich glaube, er zerbricht an der Erwartungshaltung wieder einmal und hat damit endgültig, glaube ich, sein Schicksal besiegelt, dass es halt nur noch um 15 oder 16 geht.
Aber ich dachte, ihr seid VfB-Fans.
Neutrale Beobachter.
Den du vorgelegt hast, können wir jetzt mal aus dem Nähkästchen. Nee. Also es ist, ich kann es mir momentan einfach schwer vorstellen, weil mir dieser Hoffnungsschimmer fehlt. Du siehst einfach auf so vielen Ebenen nichts, was dir in irgendeiner Form die Möglichkeit gibt, daran zu glauben, dass einfach ein Turnaround kommt.
Was einfach mal helfen würde, ja, um doch mal ein bisschen Optimismus reinzubringen, wäre halt ein frühes Tor. Wenn das irgendwie mal klappen würde, ja, dass du in so ein Spiel reinkommst wie der SC Freiburg jetzt am Sonntag. Ich glaube, das würde schon extrem helfen innerhalb eines Spiels.
Das hat man auch in der letzten Rückrunde gesehen, das war ganz oft der Schlüssel. Ja, im Endeffekt hat da fast in jedem Spiel gefühlt die erste Aktion gesessen. Gomez hat aus nichts Buden gemacht. Ja. Und dann kannst du ein Spiel ganz anders gestalten, ist doch logisch. Wenn du eine Führung im Rücken hast in den ersten 10 Minuten, dann kannst du dich halt auch mal hinstellen und sagen, so, jetzt mach dir mal. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Gut, wir fahren noch einen Jingle ab, Dennis, ich erkläre es dir gleich.
Entweder oder, unser Podcast, Tiki-Taka.
Du kriegst jetzt entweder oder Fragen gestellt und entscheidest dich und im Idealfall begründest du deine Entscheidung, warum du dich so entschieden hast. Ja. Die erste, glaube ich, weiß ich, wie du dich entscheiden wirst. Kaffee. Milch und Zucker oder blank?
Blank.
Siehst du? Habe ich nicht gewusst. Das habe ich tatsächlich gewusst. Ein guter Kaffee braucht nichts, ne? Richtig?
Darf man nicht kaputt machen.
So sieht's aus. Lieblingsposition? Zentral oder auf dem Flügel?
Flügel.
Ja?
Immer schon.
Immer schon gewesen? Hat das
ausgebildet worden, längs Mittelfeld.
Ja.
Dann später rechts, links, ändert nichts.
Ändert nichts. Nee.
Er hat einen linken Fuß, er hat einen rechten Fuß. Ja.
Er geht links vorbei oder er geht rechts vorbei. Ja. Die Stadt der Wahl, Wien oder Stuttgart?
Ja, ganz klar Wien.
Ja?
Ja.
Ja, ist schon stark.
Da geht nichts drüber.
Stadt. Ja, ist ein sehr nettes Städtchen. Ich war letztes Jahr auch zum ersten Mal, muss ich sagen, dort über mehrere Tage und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Es war schon überragend. Und das ist ja ganz oft, wenn du in die Stadt kommst, hast du ja erstmal so ich muss erst mal gucken, ja, wenn du eh nur Tourist bist und so. Aber da habe ich ich bin mit dem Zug hingefahren, ich kam aus dem Zug raus, aus dem Bahnhof und dachte, Alter, geil. Ja, ist schon stark. Super, hast du schon überlebt. Guck mal. Ne? Gewinnspiel, letzte Woche.
Oh ja, haben wir auch noch.
Da war noch was.
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Die Auflösung unserer Fangfrage von letzter Woche, die ging darum, um die Duelle gegen den SC Freiburg. Welcher ehemalige VfB-Stürmer da historisch gesehen die meisten Buden gemacht hat, das wussten einige, aber lang nicht so viele, wie ich dachte. Das war nämlich Martin Harnik, der jetzt noch für den SV Werder Bremen stürmt. Der hat 9 Buden insgesamt gemacht in den Duellen gegen Freiburg. Gefühlt konntest du, also das war eine safe bet, wenn du zu deinem Wettanbieter deines Vertrauens gegangen bist und sagst, hey, Harnik, also Spiel gegen Freiburg stellen, Harnik macht der Bude. Ja. Da konntest du eigentlich immer ganz gut absahnen. Gut, wir wollen natürlich noch eine neue Fangfrage stellen für die kommende, für die Woche jetzt. Und ihr habt die Chance, dank der Unterstützung von Krombacher, ein VIP-Paket zu gewinnen für das nächste Spiel. Da sind also 2 Karten enthalten, da ist ein Parkschein enthalten, da ist der freie Zugang zum VIP-Bereich, Schnittchen, Häppchen, Prosecco, alles, was ihr euch so vorstellen könnt, was man so anscheinend, wie die Kim letzte Woche gesagt hat, rund um ein Fußballspiel braucht.
Ja, stimmt.
Das gibt's da. Die Frage ist, dreht sich um Ralf Rangnick, der Trainer von Leipzig. Ralf Rangnick, der wurde als VfB-Cheftrainer im Februar 2001 entlassen. Und zwar, nachdem man aus dem UEFA Cup ausgeschieden ist. Ich möchte wissen, welcher Verein es war, gegen den der VfB Stuttgart aus dem UEFA-Pokal ausgeschieden ist. Wenn ihr die Antwort wisst, wie immer, bis nächsten Montag eine E-Mail schreiben, 14 Uhr, an info@meinvfb.de mit der Antwort und natürlich mit eurer postalischen Adresse, Telefonnummer, Name, damit man euch kontaktieren kann und den Gewinn dann auch entsprechend zusenden können.
Ich mag das, diesen kleinen gesunden Zynismus bei den Fragen. Der VfB spielt gegen den Abstieg und du stellst Fragen zum Europapokal. Das ist ja, schon gut. Ja.
Ein bisschen, das mir doch meine Freude.
Ja, ist gut. Ich finde es stark.
Soll ich schon die Antwort geben oder?
Nein. Okay. Das machst du. Du darfst zumindest mal uns irgendwie per Nicken oder Kopfschütteln zeigen, ob du es weißt. Er weiß es nicht. Okay. Er weiß es doch.
Wir werden dann nachher draußen drüber sprechen. Bleibt mir eigentlich nur zu sagen, herzlichen Dank, Dennis. Hat großen Spaß gemacht.
Danke auch.
War tatsächlich super interessante Erkenntnisse, auch so ja im Verlauf, was sich in einer Karriere so abspielt, Höhen, Tiefen. Also das hat uns, glaube ich, großartigen Spaß gemacht ja. Und jederzeit wieder. Also das sind sehr spannende Einblicke gewesen.
Ja, wir haben ja jetzt quasi schon eine Wette geschlossen. Das heißt, wenn dann ein Relegationsspiel anspielt, dann treffen wir uns wieder hier. Ist doch ganz einfach.
Unbedingt.
Wunderbar.
Dann wünschen wir euch uns allen ein schönes Wochenende und dem VfB, ja, viel Erfolg in Düsseldorf. Wir hoffen das Beste.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Boah, ja. Und jetzt machen wir Schluss.
Ja. Tschüss.
Ciao.
Fort Cannstatt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.